März 2010 in den USA. Procter & Gamble verkauft in einer Stunde 1000 Packungen Pampers über ihre Facebook-Seite und startet damit erfolgreich in einen Produkt-Relaunch der Windel Pampers Cruiser, jetzt mit Dry Max-Technologie. Die Freude währt jedoch nicht lang, denn nach kurzer Zeit formiert sich Widerstand gegen das Produkt, ebenfalls über Facebook. Konsumenten beschweren sich über vermehrt auftretende Hautreizungen bei ihren Babys und führen das auf die neue Windeltechnologie zurück. Pampers hält mit einer Pressemitteilung dagegen und somit findet sich das Thema schließlich in einigen Massenmedien wieder.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Wann gab's im Hause Lüneburger Reidenbach das letzte Mal rote Hintern?
Wegen was denn?
Nein, also jetzt. Ja, okay, lass uns mit den verfänglichen Fragen weitermachen,
Wolfgang. Ja, das ist doch eine sehr, sehr verfängliche Frage, die angesichts dessen, was man nicht in der Kindererziehung machen darf, natürlich kann ich die natürlich nicht beantworten.
Es geht aber auch nicht um Hintern versohlen, sondern es geht um den. Ja. Nein, nicht, dass uns als Hörer total falsch verstehen, aber ich hoffe, im Intro ist schon angeklungen, dass es ja um Reizungen geht und nicht den berühmten Klaps auf den Popo des Nachwuchses, weil er wieder mal das Klavier zerkratzt hat. Nee, es geht ja um, und ich meine, ihr seid eine sehr kinderreiche Familie dort im Norden, ihr habt ja nichts anderes zu tun und ein schlechtes Fernsehprogramm, insofern ist euch das ja nicht auch verziehen.
Ja, ne? Also insofern, nein, aber du hast völlig recht. Also ich bin, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, bin ich ein echter Betroffener. Ich meine, ich bin selber ein Mami-Blogger, sag ich ja immer. Und ja, wir haben 4 Kinder durch Windeln geschleppt und ich kann das nachvollziehen. Und ja, alle meine Kinder hatten zwischendurch durchaus auch mal das, was wir dann im Volksmund Windeldermatitis genannt haben. Also einen wunden Po, einen entzündeten Po oder was weiß ich.
Windeldermatitis, das müssen wir uns
jetzt nochmal aus der Zunge ziehen lassen.
Aber
so hat
es unsere Hebamme dann genannt. Also ich war ja, glaube ich, doch einer der Ersten in unserer Familie, weil ich bin ja auch mit 2 Geschwistern und einem Bruder noch aufgewachsen, aber ich war der Erste und ich habe, glaube ich, sogar noch Stoffwindeln tragen dürfen am Anfang. Ich glaube, da ist das Thema nicht aufgetaucht, was uns heute beschäftigt. Die berühmt-berüchtigte Windeldermatitis, scheinbar, sage ich mal in Anführungszeichen, verursacht von einem neuen Produkt aus dem Hause Procter & Gamble, nämlich Pampers Cruisers mit der Dry Max Technologie.
Wow. Die in Deutschland noch nicht eingeführt ist, glaube ich, ne? Also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, sondern die in USA und teilweise UK, also England, eingeführt ist bisher.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon.
Meine, oder wird es in Deutschland jetzt gerade eingeführt? Okay, aber wie dem auch sei, jedenfalls haben die was geändert an ihren Windeln. Und das sage ich jetzt mal so als Heavy User dieser Art von Produkte. Das ist immer doof. Also jenseits aller Fragen, ob Procter & Gamble gut gearbeitet hat, Pampers gehört zu Procter & Gamble, ob die gut gearbeitet haben hier in diesem Fall, so als Vater und als Windeler würde ich sagen, es ist immer schlecht an Windeln was zu ändern, denn wenn ich denn dann mal eine Windel gefunden habe, mit der mein Kind zurechtkommt, dann will ich das nicht ändern. Never change a running system.
Never change a running shitstream, sozusagen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie man es einfangen kann.
Genau. Also, ich meine, in unserer Zivilisation sind Allergien relativ gängig. Eins meiner Kinder hatte auch als Kleinkind und Baby relativ schlimm Neurodermitis. Und da mussten wir schon aufpassen. Also, wann immer dann mal, was weiß ich, wir bei Freunden eine andere Windelmarke hatten, dann war das durchaus ein Problem. Das heißt, um es gleich vorneweg zu sagen, ich kann nachvollziehen, dass Leute, die gleiche Windel kaufen wie vorher, die aber irgendwie anders ist, ohne dass sie es bewusst wussten vielleicht, und die dann Hautausschläge bei ihren Kindern feststellen am Popo, dass die das sofort auf die Windel schieben.
Genau, und da sind wir eigentlich schon beim Casus Knactus.
Genau,
nämlich war es die Windel oder war es sie nicht? Das ist jetzt noch ein offener Punkt, der ist vermeintlich strittig. Dennoch, lass uns ganz kurz mal den Hergang dieses vermeintlichen Brouhahas rekonstruieren sozusagen. 1. März. Gab es eine recht interessante Meldung, auch in Ad Age, also einem Magazin für Werbung in Amerika, groß hochgelobt, von mir auch gerne immer gezeigt, als kleines Beispiel, wie man E-Commerce 2.0 betreibt. Da gab es das Beispiel, dass Pampers, also Procter & Gamble auf der Seite Pampers, die sogenannte Pampers Cruiser verkauft hat auf Facebook und zwar über eine sogenannte Shop Now, über einen Shop Now Tab. Also man hat dort also wirklich eine kleine App eingebaut und konnte dort vergünstigt diese Pampers Cruisers beziehen. Und die haben innerhalb von einer Stunde, ich glaube, 1000 Probepackungen verkauft. Und das war natürlich schnell hochgelobt. Die Seite hat 200.000 Fans gehabt damals, jetzt hat sie knapp 300.000. Und es hat leider nicht lang gedauert, bis dann angeblich durch diese Technologie, die dort eben neu eingebaut wurde, nämlich die sogenannte Dry Max Technologie, die wohl dazu führt, dass die Pampers 20% leichter sind und eben ja trotzdem trockener bleiben, dass die zu Hautrötungen und Reizungen führt. Und das hat sich Pampers ein bisschen angeschaut und hat dann aber auch gesehen, dass sich das ja, sagen wir so, aggregiert dann teilweise in Facebook-Gruppen zusammenrottet, das Thema. Innerhalb von ein paar Wochen waren da 2000 Fans, die gefordert haben, weg mit diesen Pampers. Dann nochmal eine Gruppe mit über 11.000 Fans, die gesagt haben, gebt uns bitte die alte Pampers zurück. Und die haben sich natürlich dort recht aktiv ausgetauscht mit Bildern zu dem Thema, zu nackten Babypopos, und haben dem Ganzen etwas Momentum gegeben. Was auch mitunter dazu geführt hat, dass dann Anfang Mai sogar die Gesundheitsbehörde in Amerika darauf aufmerksam geworden ist und angeblich ermittelt hat gegen Pampers. Aber ich glaube, das war damals ein NBC Local, also Connecticut in der Ecke, also ein Lokalsender in Anführungszeichen, hat darüber berichtet. Ich glaube nicht, dass das wirklich dann durchgeführt wurde. Aber es hat auch.
Wäre ja noch nicht an sich ein Problem, wenn die denn nichts finden beispielsweise. Ne? Also im Zweifelsfall müssen sie das auch dann
Wie oft haben wir das schon gehabt bei unseren inzwischen 21 Brouhahas, dass die gute Meldung. Ja, 21. Oh. Das ist der 22. heute. Wir haben aber noch einige vor uns, dazu komme ich später nochmal. Also wie gesagt, wir haben oft genug gemerkt, dass die gute Meldung verschluckt wird und das Böse bleibt im Netz. Und das ist natürlich immer ein schlechter Effekt, der, auch wenn man jetzt mal abstrahiert, und das haben wir auch oft genug gemerkt, dass man praktisch in der Sache gar nicht gewinnen kann, weil die Sache eigentlich, also auf der emotionalen Ebene kann man nicht gewinnen, aber die spült zunehmend dann diese Meinungen hoch und bringt eben dann diese Seiteneffekte mit sich, die dann auch etwas massenwirksam werden können, wie zum Beispiel jetzt hier auch in der Morgenpost am 19. Mai, Windelalarm, Pampers führt offenen Krieg gegen die Blogger, wurde
da geschrieben. Ja, aber ich meine, das war doch echt derbe albern, oder?
Ja, also jetzt mal okay, ganz ehrlich, also bin ich auch so bei dir. Nur die Frage ist, es passiert, Also
genau.
Wir können ja nicht den Redakteur jetzt gegen die Wand stellen oder verwindeln sozusagen. das heißt, die Presse macht raus, was gelesen wird. Und der beruft sich eben, ziemlich lau, muss man ganz ehrlich sagen, eben auf diesen Mini-Brouhaha. Aber Punkt, es ist in der Presse und jetzt kommst du. Was tun? Was macht man jetzt aus der PR?
Ja, also das, was ich halt extrem interessant finde, ist, der Vorwurf war dann, ihr habt falsch reagiert, ihr habt langsam schlecht reagiert und dann zu aggressiv. Also der Hintergrund dieser reißerischen Überschrift Krieg gegen Blogger ist ja, dass Procter & Gamble, als es dann soweit war, dass es ein entsprechendes Momentum hatte, dass es dann eben wirklich rüberschwappte in klassische Medien, dass sie dann verhältnismäßig heftig reagiert haben. Also sie haben gesagt, es würden Gerüchte verbreitet, dass sie haben es auch fast in Richtung bösartig formuliert. Also das sei bösartig oder wie auch immer, da seien Leute, die schaden wollen. Das finde ich schon ganz interessant, weil das ein bisschen anders ist, als man es normalerweise erwarten würde, dass jemand irgendwie sagt, okay, ich gehe in denselben Kanal, ich rede mit denen und so weiter. Und das Erste, was man wahrnahm tatsächlich, war dann ein verhältnismäßig lautes und aggressives Dagegenhalten.
Das war die Presse, die Pressemitteilung am 6. Mai, die war übertitelt mit Pampers calls rumors completely false.
Also das ist schon eine harte Formulierung. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie diese Pressemitteilung formuliert ist und auch wie sie verbreitet wurde. Sie ist dann ja über PR Newswire, also das amerikanische OTS, also sozusagen der mächtigste Verteiler, den man sich vorstellen kann in dem Zusammenhang, rausgegangen. Und wenn man sich dann anschaut, wie auch die Wortwahl ist, ist es eigentlich unter, ich sag mal, Online-Kommunikations- und Suchmaschinen-Gesichtspunkten relativ gut. Es sind die Vorwürfe klar benannt. Sie ist auffindbar, sie ist auch gut suchmaschinenoptimiert auf die Vorwürfe. Das heißt, es ist, ich würde sagen, es ist insgesamt eine interessante, kontroverse Strategie, die auch wirtschaftlich aufzugehen scheint. Also wenn man glauben darf, was die deutsche Pressesprecherin von Procter & Gamble im PR-Blogger-Interview sagt, scheint es ja wirtschaftlich zu funktionieren, diese Strategie. Und wenn man sich anschaut, die Zahlen, ne, also 10.000 Leute, die gegen diese Sache sind, gegenüber 300.000 Fans der Seite, ist natürlich auch, 10.000 ist viel, aber natürlich im Vergleich zu 300.000 nicht viel. Und es gab einen, ich denke, den werden wir auch verlinken in den Shownotes, Alex, es gab eine sehr interessante Analyse, auch nochmal von AdAge, dann im Mai, die hinter die Kulissen gucken konnten, wie denn Procter & Gamble tatsächlich gearbeitet hat. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das finde ich verhältnismäßig beeindruckend. Mit einem großen Team in einem, sie nennen es Listening Point, andere würden vielleicht War Room sagen, oder wie, je nachdem, wie man so drauf ist, die sehr genau zugehört haben, was dort passiert. Sie haben tägliche Meetings gemacht, sobald das Produkt draußen war. Und mir leuchtet, vielleicht bin ich aber auch PR verblendet, keine Ahnung, aber mir leuchtet ein, dass sie auf der sachlichen Ebene recht haben, wenn sie den Kritikern vorwerfen, dass das falsche Anschuldigungen sind. Können wir vielleicht kurz nachher nochmal drüber reden. Es nutzt nur kommunikativ nicht unbedingt so richtig viel, wenn man den Leuten, die einen heftig kritisieren, sagt, haltet eure Klappe, leckt mich mal am Arsch.
Aber das ist immer wieder die gleiche Frage und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch noch keine Standardantwort drauf, aber die Frage lautet, ja, was soll ich denn dann tun? Ich bin eigentlich im Recht, aber da draußen braut sich jetzt inzwischen so schnell und so einfach was zusammen, was wie die Dame, die der Klaus Eck interviewt hat, und zwar ist es die Pressesprecherin von Procter & Gamble Deutschland, Gabriele Hessig, wie sie es bezeichnet hat, und das war ganz interessant, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo ihr Zitat ist. Ja, genau. Es geht um das Thema Öffentlichkeit und Transparenz. Also wird das Agieren durch Social Media schwerer. Und da sagt sie, weiterhin ist zu beachten, dass die Diskussionen ja öffentlich sind und daher auch rechtliche Aspekte beachtet werden müssen. Das ist genau das, was ich nicht zitieren wollte, sondern sie definiert das eben folgendermaßen, dass sie sagt, okay, es wird gar nicht transparenter. Also Social Media sorgt nicht für zusätzliche Transparenz, sondern für mehr Öffentlichkeit, denn auch früher haben schon Mütter angerufen und haben nachgefragt, woher das denn sein kann, dass das Kind vielleicht den Ausschlag hat. Also die haben sich dann einfach in der Hotline oder im Callcenter gemeldet. Vielleicht ist mal der ein oder andere kleine Artikel erschienen, aber jetzt wird sowas öffentlicher. Und sie sagt, man sollte das nicht in einen Topf werfen, Öffentlichkeit und Transparenz. Da bin ich nicht ganz
meine... Finde ich übrigens einen interessanten Gedanken. Nee, also ich finde den relativ interessant. Es ist Frage, ob das geschickt ist, das so zu formulieren. Aber ich glaube, womit sie recht hat, ist, allein die Menge an Informationen schafft nicht zwingend Transparenz. Das ist ja auch das, was die Kritiker dieser Welt, die nicht filtern können, sozusagen, also ich sag mal, die Schirmachers dieser Welt ja auch, wo die einen Punkt haben, der nicht absurd ist, nämlich die Fülle von Öffentlichkeit führt nicht zwingend dazu, dass man die Wahrheit rausfiltern kann. Und möglicherweise redet sie anders über Transparenz als Klaus Eck, der sie da interviewt, das Wort einführt. Aber grundsätzlich,
also ich kann's, ich stimmt es. Ne? Ich habe den, ich habe den, die, ich glaube, das lohnt sich da mal Frage und Antwort vorzulesen. Also in dem Interview auf PR-Blogger fragt Klaus Eck, durch die Nutzung von Social Media können sich Konsumenten heute über Produkte direkt untereinander austauschen. Sie sind vernetzter, als das noch vor Jahren der Fall war. Dadurch werden Unternehmensvorgänge auch transparenter. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt Frau Hessig. Der Unterschied der heutigen Zeit ist, dass es jetzt soziale Medien gibt, auf denen solche negative Diskussionen zu finden sind. Mütter haben auch früher schon bei der Hotline angerufen, nachgefragt und kommentiert oder sich beschwert. Wir sind daraufhin mit ihnen in Dialog getreten. Diskussionen finden heute einfach öffentlicher statt. Ich würde nicht sagen, dass die Diskussion transparenter ist, sondern einfach öffentlicher. Man sollte öffentlich nicht mit transparent gleichsetzen. Durch die Informationsflut wird es doch für uns alle zunehmend schwierig, zwischen zu richtigen und falschen Behauptungen zu unterscheiden. Also brauchen wir verlässliche Quellen. Und dann geht es eben noch darauf ein, dass sie eben jetzt nach wie vor auf die Mütter eingehen. Jetzt ist es aber doch so, dass wir, und leider habe ich es jetzt auf die Kürze nicht mehr geschafft, wir haben inzwischen ein recht interessantes Tool entwickelt, wo wir auch in Communities nach solchen Themen suchen können. Und es zeigt sich ja, dass solche Themen auch oft nicht nur jetzt auf Facebook, sondern auch an den ganzen Mami-Blogs oder sowas stattfindet. Und ich muss mich von vorhin korrigieren. Die Markteinführung in Deutschland steht noch bevor. Das heißt, hier ist nichts zu finden. In Amerika recherchieren wir relativ selten. Aber ein Großteil solcher Diskussionen findet ja dann doch sehr emotional immer auf solchen Blogs statt. Also in solchen Foren oder Communities. Mhm. Zum Beispiel bis hin zu gutefrage.net oder so Beratungs- oder Ratgeberportale. Ja. Und ja, und transparent wird die Thematik aus meiner Sicht schon in dem Moment, wo ich, wenn ich bei irgendeiner Suchmaschine den Begriff eingib und dann relativ schnell auf diese Diskussion stoße, ich habe ja als Konsument schon mal gar nicht die Muße vielleicht, mich durch die ganze, also bis zur Wahrheit durchzugraben. Da bleibe ich doch oft genug auf der Hälfte stecken.
Klar, aber genau deshalb würde ich sagen, ist es irreführend, von Krieg gegen Blogger zu sprechen, wenn Procter & Gamble so scharf reagiert. Denn was sie da richtig machen, ist genau ja das. Ich höre als Konsument, höre ich ein Gerücht oder wie auch immer, nehme es wahr. Dann suche ich danach, also jetzt in diesem Fall was ich, Hautausschlag, Windel, Drymax oder wie auch immer, und nehme das also wahr. Und dann bin ich als Unternehmen wahnsinnig darauf angewiesen, dass ich unter dieser kritischen Fragestellung mit einer Erklärung, die sagt, warum ich glaube, dass die Leute nicht recht haben, die mich dort kritisieren, auffindbar bin. Das heißt, ich muss eine verhältnismäßig scharfe, deutliche und auch in zwei Absätzen zusammenfassbare und auf das Problem suchmaschinenoptimierte Antwort geben, was nicht ganz so trivial ist. Und insofern würde ich an dieser Stelle sagen, in gewisser Weise sogar Hut ab vor dieser sehr deutlichen Reaktion, die eben nicht PR-mäßig weichgespült war und sozusagen vermeidet die Unworte, was ja so eine normale PR-Strategie ist, ist ja eher die Worte, die man nicht möchte, zu vermeiden im Bereich, also im Online-Zeitalter und wenn überwiegend Konsumenten über Suche auf meine Themen kommen, muss ich da eine andere Strategie fahren. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass das Procter & Gamble das hier so durchzieht, denn auf der sachlichen Ebene haben ja beide Seiten recht. Die Eltern denken sich das ja nicht aus, dass ihre Kinder diesen Ausschlag, diese Entzündung haben. Und gleichzeitig hat nach allen Regeln der Logik wahrscheinlich auch Procter & Gamble recht, dass es nicht an dem Material oder nicht an der Windel an sich liegt, sondern dass, sie sagen es also in diesem Ad-Age-Artikel, ist es sehr schön ausgeführt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt gibt es eben irgendwie eine 500.000 Kinder, die genau diesen Ausschlag haben. Niemand weiß hundertprozentig, wie und wann das zustande kommt. Ich weiß es von meinen eigenen Kindern auch. Es ist eine Verkettung auch von, ich weiß nicht, dann wird es mal eine Stunde zu spät gewickelt oder die Mutter hat was anderes gegessen, wenn es noch gestillt wird, oder das Kind hat was anderes gegessen oder was weiß ich. Ne? Also es ist ja eine Verkettung von Sachen. Gleichzeitig mache ich aber die Erfahrung, und da ist der Punkt, wenn ich die Windelmarke wechsle, ändert sich auch möglicherweise die Hautreaktion. Und hier ist der Punkt, den ich schon sehe, wo Procter & Gamble einen Fehler gemacht hat, dass sie nämlich, ohne es aktiv zu kommunizieren, eine Windel gegen die andere ausgetauscht hat. Und dann ist natürlich dieser logische Effekt, bei meinem Kind verändert sich was, die Windel hat sich verändert, muss also an der Windel liegen. Egal, ob das jetzt objektiv stimmt oder nicht. Ist nachvollziehbar, kann in dem Fall Procter & Gamble nicht gewinnen, aber ich denke, sie haben unter dem Thema Suche und Konsumenten sind irritiert und fragen die Suchmaschine, was ist denn nun, richtig reagiert.
Jetzt mal,
ist das eine kontroverse Position?
Jetzt mal eine Frage, die bezieht sich jetzt auch, also mir gehen jetzt ganz verschiedene Sachen im Kopf rum. Zum einen ist in Amerika natürlich auch rechtlich mit anderen Rahmenbedingungen versehen als in Deutschland, sprich das Thema Rufmord. Ich bezeichne jetzt einfach mal auch übertriebene Polemik, die mitunter auch stattfinden kann in dem Kontext, auch relativ schnell als Rufmord. Es ist ja auch ein strafrechtlicher Begriff. Also da gibt's ja durchaus auch Definitionen. Ich glaube, da braucht's auch einmal ein Bewusstsein von Konsumenten. Wie weit kann ich denn eigentlich gehen mit den Äußerungen über mein Produkt, die Produktnutzung oder der Unzufriedenheit mit dem Produkt? Da gibt's ja auch schon etliche Abmahnungsbeispiele, die zeigen, dass nicht jeder dort Free Speech leben kann. Also zum einen ist es in Amerika schon mal generell anders. Man hat auch gesagt, man versucht sich dann direkt an Einzelpersonen zu wenden und die zum Dialog zu bitten, um ihre Probleme zu zu schildern. In Deutschland könnte man da vielleicht etwas härter vorgehen gegen so eine, wie gesagt, Gegenkampagne, als es in Amerika möglich ist, habe ich so rausgelesen, zumindest aus dem Artikel von Frau Hessig. Jetzt aber erstmal eine Frage. Wir haben ja oft genug auch in den Beispielen gesehen, in dem Moment, wo man dem Thema ein Ventil gibt, das heißt eine Anlaufstelle, wo man sagt, okay, wir haben zwar, das ist das am meisten getestete Produkt, die größte Produktumstellung bei Pampers, wir haben alles getestet und wir sind auf keine Umstände gestoßen, die das rechtfertigt oder die uns darauf schließen lassen, dass das wirklich durch unsere Windeln kommt. Das mag vielleicht eben an sowas liegen, wie du sagst. Aber trotzdem, wenn Sie dieses Problem haben, wollen Sie uns das schildern. Ich sehe hier nirgendwo in diesem ganzen Kontext eben ein Ventil für diese Konsumenten. Hast du dort irgendwo in dem gesamten Prozess irgendwo ein solches Ventil gesehen oder hieltest du es für sinnvoll, sowas eingerichtet zu haben?
Also grundsätzlich glaube ich, ja, ich brauche so ein Ventil, möglicherweise auch eines, das so halb öffentlich ist, also eins, das ich halbwegs kontrolliere, also was auf meiner Seite stattfindet, auch wenn dann vielleicht Kritik kommt. Ich habe natürlich nicht reingucken können, was über den gesamten Fall im Markt USA tatsächlich passiert ist. Aber wenn ich mir jenen Ad Age Artikel nochmal anschaue, How Pampers Battled Diaper Debacle, dann scheint es so zu sein, dass sie hier tatsächlich so gemacht haben, dass sie zum Teil wenigstens auf die Leute zugegangen sind, die darüber berichtet haben, ihnen auch angeboten haben, auf Procter & Gamble Kosten zum Arzt zu gehen und so weiter. Das heißt, dass sie schon mindestens in der zweiten Welle nach so dieser Ersterregung auf die Leute tatsächlich zugegangen sind. Das, was wahrscheinlich schwierig ist für so ein Unternehmen dann im ersten Schritt zu begreifen, ist, warum reagieren die Leute so, obwohl wir uns hundertprozentig sicher sind, dass wir alles richtig gemacht haben auf der Produktseite. Und da finde ich auch da nochmal, Entschuldigung, wenn es wieder auf denselben Artikel geht, auch sehr interessant eine Parallele, die sie dann rausgefunden haben. Procter & Gamble hat unter anderem auch in den 70er Jahren eingeführt, solche Trocknertücher, Tücher, mit der ich Reinigungssachen im Trockner machen kann, kennst du vielleicht.
Ja, genau.
Waren bei uns auch eine Zeit lang populär. Und worauf die sich damals vorbereitet hatten, und das finde ich ist total interessant als Parallele. Pro Jahr gibt es in den USA 100.000 Trocknerbrände. Also ungefähr 2.000 pro Woche. So oder so. Sie wussten, dass diese Tücher nicht für Trocknerbrände verantwortlich sind. Aber sie haben antizipiert und ihnen war klar, dass wenn ich, in der Regel passiert mir sowas ja nicht dauernd, dass mir mein Trockner abbrennt, wenn ich zum ersten Mal dieses Tuch verwende oder zum zweiten oder dritten Mal und dann mein Trockner anfängt zu brennen, dann denke ich doch, dass das dieses Tuch ist, das ausgelöst hat. Und sozusagen dieses Antizipieren, das war in der Zeit vor Social Media, wo sie dann andere Möglichkeiten hatten, damit umzugehen, dass sie eben dann, dass sie lokale Feuermeldeseiten und so weiter und die freiwilligen Feuerwehren sozusagen gemonitort haben, wenn man so will, und sofort auf die Leute zugegangen sind, um es zu untersuchen, ob da sowas drin war überhaupt und so weiter. Also Gerüchte im Keim zu ersticken. Aber die Mechanik ist ja hier wieder die gleiche. Das heißt, ja, das kann ich möglicherweise als Unternehmen vorher wissen. In diesem Fall scheint es so zu sein, dass sie diese Parallele erst im Verlauf dieses Problems rausgefunden haben und dann angefangen haben, dafür das Ventil zu schaffen und darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist genau das, was man daran lernen kann. Ja, man kann aufgrund von intuitiver Evidenz, die nicht faktenbasiert ist, aber trotzdem irgendwie evident wirkt, da kann ich nichts machen.
Eine nicht faktenbasierte intuitive Evidenz.
Ja, ich meine, was ist denn das sonst? Mein Kind hat zum ersten Mal Ausschlag, ich habe die Windel gewechselt, aha, es liegt an der Windel. Das ist intuitive Evidenz, obwohl es mit Fakten nicht belegbar ist.
Ich finde den Begriff bloß so klasse.
habe ich mir gerade ausgedacht.
Nee, ich glaube wirklich, da hast du definitiv recht. Mir stellt sich gerade eben nur die Frage, braucht es zukünftig irgendwelche Schiedsgerichte, die für genau solche Streitigkeiten irgendwelche Regelwerke vorhalten, um da Luft rauszulassen? Oder? Nee,
bloß nicht. Da muss ich als Unternehmen irgendwie reagieren und das werde ich auch machen. Also wenn ich mit Kunden arbeite, dann ist immer ein Bestandteil zuhören und das hat Procter & Gamble hier auch gemacht. Sie haben relativ spät reagiert, sie haben es wahrscheinlich anders eingeschätzt, obwohl sie in dem Moment, als es in klassischem Medien schwappte, ja dann auch schon ihr Statement hatten und ihre Strategie, auch das finde ich nicht uninteressant, war, das in Social Media laufen zu lassen Und Medien, von denen sie annahmen oder hörten, dass sie aufgrund dieser Social Media, dieses Social Media Brouhahas anfingen, in dieses Thema reinzugehen, dann auch mit ihrer Seite der Medaille sozusagen an Positionen zu versorgen. Das heißt, im Grunde die nächste Eskalationsstufe in der öffentlichen Wahrnehmung, nämlich klassische Medien und Reichweite, dann eben auch abzufedern und zu versuchen zu neutralisieren, also nicht zu verhindern, dass die berichten, sondern dafür zu sorgen, und das scheint ihnen ja halbwegs gelungen zu sein, dass die ja halbwegs ausgewogen darüber berichten. Das war dann zum Beispiel mit diesem Morgenpost-Artikel, mit dem Berliner Morgenpost-Artikel nicht der Fall, aber hier ist dieses Produkt auch noch nicht gelauncht, das heißt, hier war es eine Tertiärberichterstattung, wenn man so will, die dann natürlich dann auch relativ gaga einfach ablief.
Aber dann wiederum gut in Deutschland reagiert. Die Frau Gabriele Hessiger ist ja auf Klaus Eck zugekommen, hat ihn angerufen, weil er drüber geschrieben hat. Also die suchen sich schon Multiplikatoren aus, weil sie wissen, dass sie dadurch natürlich das Ganze auch wieder etwas einbügeln können. In Summe, glaube ich, bleibt so ein bisschen das Gefühl, okay, ein gesundes Selbstverständnis seitens Procter & Gamble, hier in dem Fall mit Pampers. Die sagen, nee, also wir sehen da keine Fehler, wir gehen gerne auf einzelne Leute zu, wenn sie sich vernünftig verhalten. Was wir ungern tun, ist mit Polemikern zu spielen und Trolle zu füttern. Das ist nicht unsere Strategie. Wir beschränken uns darauf, das Thema vernünftig zu ermitteln, und wer auch auf dieser vernünftigen Basis mitmachen will, der sei gerne eingeladen, das zu tun. Mir fehlt in Summe etwas bisschen diese Einladung. Das ist das, was ich mit dem Ventil meinte. Man muss jetzt sicherlich nicht alle einladen, schnell ein Foto hochzuladen und sich zu beschweren und die Pampers zurückzuschicken. Aber das in der richtigen Formulierung wäre noch eine Chance gewesen, das Ganze einzutüten. Letzte Frage, der Klaus im letzten Absatz empfiehlt ja im Endeffekt, eine konkrete Person als Ansprechpartner einzusetzen, also so eine One-Voice-Policy zu fahren wie bei 1&1 und dem Marcel Davis. Was hältst du von der Idee?
Dass man nicht viel, ganz ehrlich, also Das, was wir in solchen Fällen oft versuchen zu machen, ist eher, dass man, wie es mein Freund Steve Rubell auch nennt, Botschaften installiert. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, eine Person zu haben oder so stark zu personalisieren, sondern dass es eher wichtig ist, tatsächlich eine Struktur vorzuhalten, die in der Lage ist, auf so etwas schnell zu reagieren. Und wenn ich zum Beispiel weiß, jetzt in diesem Fall Windeln, Mami-Blogger in den USA oder eben diese Familienblogs, die es ja auch zur Genüge gibt in Deutschland, die sind für mich wichtig, dass ich dafür sorge, dass ich eine glaubwürdige Person habe, die auch bei mir arbeitet oder mit der ich zusammenarbeite, die diese Szene bedienen kann, dass ich jemanden habe, der bei Gute Frage glaubwürdig auf solche Fragen reagieren kann. Das muss nicht dieselbe Person sein. Was stimmt, glaube ich, ist das Thema Personalisieren, Gesicht geben. Was nicht stimmt, glaube ich, ist das Thema eine Person oder sozusagen eine konkrete Person reinzunehmen, sondern ein Marcel Davis kann nicht auf allen Plattformen sein, deshalb ist es immer ich und mein Team. Wir machen das ja gerade mit einem Kunden, dass wir ganz bewusst in verschiedenen Plattformen verschiedene Personen haben, die wir dann an anderen Stellen wieder zusammenführen und die einen Teil ihrer Arbeitszeit einfach dafür zur Verfügung stellen, in dieser Plattform und Umgebung mit potenziellen oder bestehenden Kunden zu sprechen.
Bin ich genau deiner Meinung. Zumal die Gefahr besteht, dass diese eine Person dann natürlich vielleicht irgendwann mal geht und dann auch das, diesen ganzen auch ein Ruf System, ne? Mitnimmt. Also wenn das Team dahinter steht, dann passt es. Ja. Wolfgang, ich danke dir an dieser Stelle jetzt
erstmal. Wir müssen aufhören, heute ist der entscheidende Spieltag.
Genau, heute spielt Deutschland gegen Ghana. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir favorisieren auch niemanden. Wir favorisieren aber auf jeden Fall euch, liebe Zuhörer, denn ihr macht inzwischen zumindest teilweise diese Sendung und diesen Brouhaha-Podcast möglich. Angefangen hat der Rainer Grotenhus, der uns nämlich 20 Euro gespendet hat. Was hältst du davon?
Vielen Dank, super, toll. Ja. Dann können wir den, oder kannst du vor allem den Server bezahlen, ne?
Teil von dem Server bezahlen und Teil von dem anderen. Wenn ihr spenden wollt und wir freuen uns über jede Spende, dann findet ihr den Spenden-Button unter dem PayPal-Spenden-Button unter www.bruhaha.de. Freuen uns wirklich drauf, denn ihr macht dann diese Sendung zukünftig auch weiterhin möglich. Wir haben vieles vor uns. Ich habe mal durchgelesen, wir haben noch, glaube ich, 8 oder 10 Brouhahas auf dem oder im Köcher.
Und immer kommen diese aktuellen Sachen dazwischen, ne?
Immer kommt die, ja genau, Köhler haben wir leider jetzt schon wieder hinten runterfallen lassen, aber ich glaube, das erledigt sich dann auch irgendwann von selbst.
Ja.
Lübü, viel Spaß.
Einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Ciao.